Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken, dem Podcast über Kirchenmusik. Mein Name ist Daniel Postzig und ich begrüße neben mir Volker Hedfeld, der uns heute ein Lied mitgebracht hat.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen.
Volker, lass uns doch direkt auf das Stück schauen, das du uns heute mitgebracht hast. Es handelt sich, so viel kann ich schon mal verraten, um einen sehr bekannten Text, der vor allem durch seine chormusikalische Umsetzung weit Verbreitung gefunden hat.
Genau, wir sprechen heute über das Lied Jesu, meine Freude. Und ich möchte gerne mit einer Einspielung starten, in der Fassung, der Melodiefassung von Johann Sebastian Bach.
Soweit so bekannt. Aber wenn ich jetzt ins Gesangbuch schaue, der Neuapostolischen Kirche oder der Evangelischen Kirche, finde ich hier eine ganz andere Melodie.
Wieder, genau. Denn in unserem Gesangbuch findest du die alte, um nicht zu sagen die originale Fassung. Aber jetzt kommen wir erstmal zu ein paar Fakten. Das Lied Jesu, meine Freude stammt von Johann Frank mit einer Melodie von Johann Krüger. Im Neuapostolischen Gesangbuch ist es mit 3 Strophen unter der Nummer 153 zu finden, im Evangelischen Gesangbuch mit allen 6 Strophen unter der Nummer 396 und im katholischen Gotteslob unter der Nummer 786 auch mit 6 Strophen. Es stammt aus dem Jahr 1653.
Der Name Johann Krüger sagt mir schon mal was. Der hat ja auch viele Paul-Gerhardt-Texte vertont. Aber was kannst du mir über Johann Frank erzählen?
Johann Frank lebte von 1618 bis 1677. Er hat insgesamt 110 geistliche Lieder gedichtet und in mehreren Sammlungen hatte sie veröffentlicht. Er war Jurist und zwischenzeitlich sogar Bürgermeister seiner Heimatstadt Guben. Er war also ein dichtender Politiker, der neben geistlichen Liedtexten auch weltliche Gedichte wie Liebesgedichte geschrieben hat.
Kann das der Grund sein, warum ich immer, wenn ich hier so meine Freude singe, denke, dass ich gerade ein Liebesgedicht performe?
Ja, das könnte tatsächlich so sein. Johann Frank gilt aber darüber hinaus als einer der wichtigen Texter, Dichter, pietistischer Kirchenlieder.
Pietismus ist jetzt ein super spannendes Stichwort, weil uns das in den nächsten Episoden immer wieder beschäftigen wird. Wir wollen ja den Pietismus so ein bisschen nachspüren und schauen, wie er sich durch die Zeiten entwickelt hat und wo wir ihn in unseren Liedersammlungen noch finden. Aber vielleicht legen wir erstmal eine kleine Grundlage dazu.
Na klar, also Pietismus stammt von dem lateinischen Wort pietas ab und bedeutet Frömmigkeit. Übrigens heißt das Gesangbuch, in dem Johann Krüger unser Lied veröffentlicht hat, Praxis Pietatis Melica, also übersetzt Übung der Frömmigkeit in Gesängen. Frömmigkeit gilt ja gemeinhin als christliche Tugend, entwickelt sich aber immer mehr zu einer religiösen Strömung innerhalb der Konfession. In Deutschland, aber auch in England oder in den USA sind es oftmals pietistisch bewegte Gruppen, die sich aus großen Kirchen herauslösen und eigene religiöse Gruppen und Gemeinden bilden.
Wir werden zu späteren Liedern immer wieder auf diese pietistische Bewegung kommen, also beispielsweise, wenn es um die Heils- und Erweckungsbewegung geht oder wenn wir über Lieder methodistischer Quellen sprechen.
Genau, und im 17. Jahrhundert ist diese pietistische Bewegung aber schon längst nichts Neues mehr, hat sich aber konfessionell noch nicht aus der lutherischen Lehre herausgelöst. Einzelne Leitmotive pietistischen Denkens finden wir, wie du schon angedeutet hast, hier in dieser ersten Strophe unseres Liedes. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lang, ach, lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden.
Wenn ich das jetzt vergleiche mit einem eher, ich sag mal, nüchternen oder lehrhaften Text, fällt mir natürlich sofort auf, dass diese Sprache sehr affektgeladen ist. Also man spürt körperlich schon diese sprachlichen Bewegungen wie im Wort ach, wo man allein schon die Kontraktion des Zwerchfells spürt. Es ist auch sehr subjektiv formuliert. Es geht sehr viel um mich in diesem Fall. Da geht es gar nicht um die Gemeinde der Heiligen, um mal einen anderen Bach-Motetten-Text zu zitieren. Es ist hier sehr, es wird sehr persönlich. Und auch dieses, naja, also die Bilder zu finden für Jesu, meine Zier, die Herzensweide, das klingt schon nicht sehr orthodox.
Genau daran wird es auch später immer wieder Brüche geben. Die Forderung, Christus als den Bräutigam anzunehmen, selbst die Braut zu sein, in diesem Bild der biblischen Sprache steckt ja eine Haltung, die die Pietisten in den eher orthodoxen Kirchen oft vermissen. Da geht es um persönliche Bekenntnisse und um Hingabe und auch um Bibeltreue.
Ja, es steckt darin ja noch eine Strömung der Mystik. Also gerade dieses Bild von Braut und Bräutigam, da werden wir in späteren Liedern auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ist eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen pietistischer Glaubensauffassung und mystischer Lehre. Ja, also persönliche Jesusbeziehungen, Hingabe zum Glauben und Schriftentreue. Schauen wir doch unter diesen drei Aspekten mal genauer auf den Text.
Und bleiben wir nochmal bei dem Stichwort Bibeltreu. Bisher haben wir, für meinen Geschmack zumindest, noch etwas zu wenig über die gleichnamige Bach-Motette gesprochen. Wenn man diese auf ihre textlichen Ursprünge genau anschaut, landet man schnell im Paulus-Römerbrief, nämlich im 8. Kapitel, also einem neutestamentarischen Text.
Ja, und nicht nur einem, sondern einem der zentralen Texte. Dieser Text hat für die Entwicklung der lutherischen Lehre und der christlichen Lehre im 16. Jahrhundert eine ganz zentrale Bedeutung und dient ja tatsächlich auch als Vorlage für viele Lieder, beziehungsweise umgekehrt in vielen Liedern, auch nach Paul Gerhardt Texten, finden wir Verarbeitungen der Motive aus diesem Römerbrief.
Im 8. Kapitel des Römerbriefes steht der Begriff Geist Gottes im Mittelpunkt. Im Zitat der Bach-Motette heißt es später: So nun der Geist in euch wohnet, und dagegen steht das sündige Fleisch. In unserem Choral finden wir in der dritten Strophe die Worte trotz dem alten Drachen. Auch das ist wieder ein pietistisches Motiv. Ein Weg zu diesem Ziel ist wohl dann doch eher die Abkehr von weltlichem Besitz. In der vierten Strophe steht nämlich: Weg mit allen Schätzen, du bist mein Ergötzen, Jesu, meine Lust. Wenn ich das so lese, haben wir es schon mit einem recht unanständigen Liebeslied zu tun.
Ja, und auch hier greife ich gern nochmal das Bild der Brautmystik auf. Also sich dem Bräutigam hinzugeben, hat ja immer auch eine ganz körperliche Komponente. Aber ein bisschen weg von unanständigen Gedanken und zurück auf die Textstruktur erkenne ich mit Blick auf unsere letzte Episode wiederum eine Barform. Und da haben wir im letzten Mal schon drüber gesprochen. Und man merkt hier, anders als auch, ich greife wieder auf unsere letzte Folge zurück, wo wir die lateinische oder die Übertragung eines lateinischen Gesangs hatten, hier merkt man schon, dass Melodie und Text aufeinander abgestimmt wurden. Und um ein Gespür dafür zu kriegen, hören wir doch einmal in die Fassung aus den Gesangbüchern hinein.
Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Ziel, ach, wie lang, ach, lang, bis die Herzen bange und verlangt nach dir, Gottes Lamm, mein Bräutigam, aus
ja, mir geht es ähnlich und vielleicht ist es jetzt auch angebracht, direkt auf die abgedruckte Melodie Krügers zu schauen. Die Strophen sind zweiteilig und sehr feinsinnig von Krüger ins Musikalische übertragen. Wir haben die eher emotionalen und aktivistischen Anfänge. Es beginnt mit punktierten Rhythmen, mit einer klaren melodischen Richtung. Die zweiten Hälften der Strophen kippen dann eher ins Melancholische. Die Melodie wird ruhiger. Wir gehen in die Unterquinte und haben mehr Tonwiederholungen. Und das wirkt insbesondere am Beispiel der vierten Strophe sehr stark. Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod soll mich, ob ich viel muss leiden, nicht von Jesus scheiden. Dazu muss man jetzt noch ergänzen, wir verwenden für die Strophenerzählung die des evangelischen oder katholischen Gesangbuches, weil im apostolischen Gesangbuch leider nur 3 der 6 vorhandenen Strophen abgedruckt wurden.
Ja, also sprechen wir über die Wort-Ton-Beziehung. Ich empfinde den zweiten Stollen der ersten Strophe da immer als sehr, sehr klar in der Affektgebung. Also zweiter Stollen, die Wiederholung des musikalischen Anfangs. Und da ist es gerade dieses Ach, wie lang, ach, lange. Ich höre darin in diesem Ach mit der punktierten Viertel, der anschließenden Achtel, immer eine sehr seufzende musikalische Figur, die dann auch noch abwärts geführt wird. Und ausgerechnet beim Wort lange haben wir auch direkt lange Notenwerte. Dann geht's weiter, ist im Herzen bange. Und auf bange haben wir so eine Halbtonbeziehung, die ganz scharf ins Seufzen hineingeht und auf dem Text und verlangt nach dir oder im ersten Stollen Jesu meine Zier, geht die Melodie plötzlich ins hohe Register. Also wir haben ja hier einen Ambitus von einer Dezim und wir gehen fast ins jubilierend hohe Sopranregister, nachdem wir vorher eher so kathartisch in der tiefen Lage unterwegs waren.
Ja, also alles unter dem Fachbegriff musikalische Affekte. Ich finde, da solltest du gerade noch mal weiter ausführen.
Der musikalische Affektbegriff ist ein äußerst komplexer, da er über die verschiedenen Zeiten und auch die verschiedenen Orte, Italien, Frankreich, Deutschland, sehr unterschiedlich behandelt wird. Wir sprachen bereits in der letzten Episode kurz über Johann Mattheson, der darüber geschrieben hat, dass es die wertvolle Aufgabe des Komponisten ist, züchtige Musik zu schreiben. Der Affektbegriff hat für die Begründung des Bürgertums im Musikalischen eine gewisse Bedeutsamkeit. Er gewinnt aber vor allem in der theatralischen Darstellung eine große Bedeutung. Und jetzt sind wir an einem entscheidenden Punkt. Also mit dem Aufbrechen des lateinischen Textes für die Kirchenmusik. Also mit deutschen Texten in der Kirchenmusik, Texten, die von Gemeindemitgliedern verstanden wird, entsteht eine neue Notwendigkeit, musikalisch nicht einem Regelspiel zu folgen oder melodischen Floskeln zu folgen, sondern den emotionalen Gehalt dieser Worte mitzuübertragen. Und dadurch haben wir Affekte, also das, was die Musik beim Hörer auslösen soll, welche Säfte, nach Athanasius Kircher gesprochen, im Zuhörenden angesprochen werden soll, haben plötzlich eine ganz zentrale Bedeutung für die Art des Komponierens. Jeder, der sich ein bisschen mit der Biografie Johann Sebastian Bachs beschäftigt hat, kennt diese Anschuldigungen, die ihm vom eher orthodox geprägten Rat der Stadt Leipzig angetragen wurde, dass er zu opernhaft komponiert habe. Und opernhaft im Sinne des 17. Jahrhunderts meint hier einerseits natürlich theatralisch in den Besetzungen und in den Längen. Denken wir nur mal an eine lange Aufführung der Matthäus-Passion. Aber auch in der Art, wie einzelne Worte, Sätze oder Grundideen musikalisch umgesetzt werden. Spannend wird es übrigens an dem Punkt, an dem textliche Aussage auf der ersten Ebene und musikalische affektierte Übersetzung augenscheinlich sich widersprechen. Da kann man gerade in Bachs Kantaten immer wieder kleine, aber feine Protestnoten erkennen.
Und diese Melodie, die uns jetzt hier vorliegt, also das Original, was uns Musikern zumindest ja gar nicht so geläufig ist, also natürlich kennen wir die Melodie, aber wir sind durch das häufige Musizieren der Bach-Motette auch der Bach'schen Fassung, glaube ich, etwas näher. Und trotzdem müssen wir festhalten, dass die Wortmusikbezüge, die jetzt das Original hat, vielleicht sogar es uns leichter machen können, den emotionalen Gehalt des Liedes zu erfassen und uns darin fallen zu lassen.
Bin ich absolut bei dir. Und jetzt sind wir gerade noch in der Osterzeit, beziehungsweise in der Zeit nach Ostern. Jetzt steht dieses Lied in keinem der großen Gesangbücher in einer kirchenjahreszeitlich geprägten Zeit. Wie können wir dieses Lied jetzt ganz konkret in unsere gottesdienstliche Praxis integrieren?
Im Neuapostolischen Gesangbuch steht dieses Lied nicht in einer kirchenjahreszeitlich geprägten Rubrik, das hast du erwähnt, sondern unter den Stichworten Glauben, Vertrauen, Trost. Das Evangelische Gesangbuch öffnet mit diesem Lied die Kategorie Geborgen in Gottes Hand, und im Gotteslob findet man es unter der Überschrift Leben, Jesus Christus. Und ja, natürlich wirkt die christozentrische Betrachtung besonders stark in der Passionszeit, da man diese intensive Jesusbeziehung gerade mit Blick auf sein Leiden besonders in den Mittelpunkt stellt. Aber andererseits, so haben wir es ja auch schon in unserer letzten Folge angedeutet, feiern wir an jedem Sonntag Ostern und damit auch vielleicht an jedem Sonntag ein bisschen Passion und Ostern.
Ja, und für mich hat dieses Stück immer ein gewisses Passionsgepräge. Daher passt es für mich, wenn ich einen Gottesdienst musikalisch gestalte, auch immer sehr gut zum Abendmahl. Das Abendmahl, das ja einerseits an diesen Opfertod erinnert und andererseits aber auch den Sieg über den Tod feiert. Und gerade die Textauswahl im Gesangbuch der Neuapostolischen Kirche, also die Originalstrophen 1, 4 und 6, können dabei so eine liturgische Grundfunktion erfüllen. Also die erste Strophe hat so einen Bekenntnischarakter und schließt die Wortverkündigung ganz schön ab und leitet so ein bisschen über in die Vorbereitung des sakramentalen Teils. Und dann haben wir die in diesem Gesangbuch zweite Strophe, weg mit allen Schätzen, du bist mein Ergötzen. Das können wir einerseits als Hingabe und Selbstauflösung lesen, aber auch unter dem Aspekt eines Bußgedankens nehmen. Also Buße ist ja einerseits Umkehr von sündigem Verhalten, kann aber auch immer ein Stück Entfernung von dieser profanen Welt sein. Und diese letzte Strophe, weicht ihr Trauergeister, eignet sich wunderbar, um einfach nochmal zu bekennen, was man in der Abendmahlsfeier erlebt hat, was man dann an Stärkung für die kommende Zeit wieder mit sich nehmen möchte.
Genau, ich finde, wir sind jetzt schon ziemlich weit in diesem Stück gewesen, aber jetzt sind wir ja Chorleiter, und wenn ich an Jesu meine Freude denke, habe ich eigentlich die ganze Zeit die Bach-Motette vor meinem geistigen Ohr. Ich finde, wir sollten kurz noch über Johann Sebastian Bachs Jesu meine Freude sprechen.
Unbedingt. Und ich glaube, dass diese Musik wirklich mehr Menschen vertraut ist als diese Krügersche Choralfassung. Und wahrscheinlich ist diese Motette auch die bekannteste von allen uns heute überlieferten 6 Bach-Motetten. Ein 20-minütiges Meisterwerk und An vielen Stellen ist sehr viel darüber geschrieben worden, über Fragen von Besetzung, von symmetrischen Achsen. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht thematisieren.
Ich finde auch, das würde zu weit führen. Ich möchte kurz aber auf die Besonderheit dieser Motette nochmal hinweisen, eben, dass die Strophen einerseits und dazwischen diese Bezüge zu Römer 8 hergestellt werden, die immer wieder zwischen den Chorälen halt als Motetten vertont sind. Und wenn man nur auf die Strophen schaut, dann kann man eigentlich nur sich tief vor Bach verneigen, der einfach jede Choralzeile in einem idealen Wort, Musikbezug vertont und ausdeutet. Und du, mein Lieber, hast das irgendwann mal repräsentatives Kaleidoskop genannt. Das, finde ich, ist eine fantastische Formulierung dazu.
In Bezug auf die Textausdeutung. Ja, ja, genau. Das ist also, und jetzt sind ja die beiden Begriffe gefallen, Choral auf der einen Seite und Motette auf der anderen Seite. Und spannend finde ich, wie sich das gerade in der dritten Choralstrophe vermischt. Also die dritte Strophe an sich ist ja schon eine kleine Choralmotette. Das heißt, wir haben den Text des Chorals, wir sind aber frei vom Cantus firmus. Also die Choralmelodie ist nicht mehr Grundlage oder nicht mehr notwendige Grundlage für die Vertonung. Und in diesen motettischen Teilen gelingt es Bach nochmal, ich möchte beinahe sagen, extremer, die Inhaltsebene des Textes herauszuarbeiten, musikalisch herauszuarbeiten. Die dritte Strophe trotz dem alten Drachen beginnt mit einem dreifachen Trotz dem alten Drachen. Mit starken Akkorden, mit verminderten Akkorden, gefolgt von wirklich sehr kraftstrotzenden Phrasen und dieses zähe Kämpfen, das Toben und Ringen, Angst und Furcht, alles wirkt unglaublich stark, wenn man es singt. Man braucht ganz großen Muskelturnus, um so akkurat in den Sechzehntelnoten zu sein. Wir haben einzelne Solopassagen der Bassstimmen. Also wir haben einen unglaublich lebendigen Satz, der dann plötzlich wie zum Erliegen kommt bei der Stelle "Ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe". Und ich glaube, das Besondere ist, dass die Ruhe und dieses Stehen nochmal durch so Klangflächen, durch liegende Klänge nochmal ganz toll illustriert wird. Und die göttliche Macht kommt. Da denke ich immer an Elias, Mendelssohns Vertonung des Elias, wo beschrieben wird, wie Elias dem Herrn begegnet. Und es ist das zarte Säuseln. Und ich glaube auch, dass Bach jetzt nicht den Elias von Mendelssohn im Ohr hatte, das konnte er nicht. Aber dass er sich in seiner Textausdeutung des Alten Testaments da durchaus dran erinnert haben könnte. Wir haben dieses sanfte Säuseln in Terz 6 Parallelen. Gottes Macht könnte man auch sehr viel gewaltiger ausdrücken, aber er entscheidet sich da für den sehr weichen Weg. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen dafür spricht, dass Bach ein gutes Gespür dafür hatte, dass dieser Text mit seinem pietistischen Gepräge auch noch ein bisschen mehr diese individuelle Frömmigkeit unterstützen wollte.
Lass mich noch ergänzen, Strophe 2, Strophe 4. Strophe 2 unter deinen Schirm, wo der Tenor am Anfang in seiner Linie quasi unter einem imaginären Schirm steht oder die Bässe, die dann ein echtes musikalisches Fechtmotiv aufführen. Oder in der Strophe 4, wo wir unter dem Seufzermotiv Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod Bachs meisterliche Wortmusikbezüge erleben können. Das ist schon alles ganz großartig. Also man kann wirklich nur jedem Hörer unseres Podcasts nur empfehlen, sich unbedingt mit dieser Motette auch mal näher zu beschäftigen.
Und sie auf jeden Fall mal in Gänze zu hören. Volker, würdest du dich jetzt trauen, eine Hörempfehlung zu geben? Welche Aufnahme sollte man gehört haben? Welche hältst du für besonders gelungen? Ich sag dir direkt, ich traue mich das nicht.
Nee, ich mich auch nicht. Und ich muss auch zugeben, ich habe das Stück in den letzten Jahren selber so oft selber gemacht. Ich habe es bestimmt 15 Jahre nicht mehr gehört. Also ich wüsste gerade gar nicht, wen ich rein herzens empfehlen könnte. Und ich finde, jemand, der sich mit diesem Stück auseinandersetzen möchte, sollte unbedingt auch verschiedene Aufnahmen hören, um sich da inspirieren zu lassen.
Ja, das ist doch mal ein, ich möchte sagen, salomonisches Urteil. Mit dieser Hörempfehlung möchten wir uns aber jetzt auch verabschieden. Und beim nächsten Mal, so viel sei verraten, bleiben wir noch einmal beim pietistischen Choral- oder Kirchenlied des Barock. Bis dahin danken wir fürs Zuhören bis hierher und sagen bis zum nächsten Mal bei Liedgedanken.
Auf Wiederhören!